dieser Mensch hatte 100 Schafe und ein Schaf war weg, war verloren. Und er lässt 99 zurück und er sucht dieses eine Schaf und er kommt zurück mit dem Schaf und dann holt er all seine Freunde und all seine Nachbarn und so zusammen und macht ein Fest. Und dann heißt es, man muss sich oder so wird Freude sein im Himmel bei den Engeln, wenn ein Sünder Buße tut. Die zweite Geschichte ist, eine Frau hatte 10 Drachmen, Silberstücke, das war damals schon ein Wert, wenn man die Umrechnungstabelle nimmt, scheinbar nicht so, aber es war doch ein richtig großer Wert für die Leute, weil sie viel ärmer waren. Und sie hat eine Münze verloren und sie stellt das ganze Haus auf den Kopf und alles und sucht und bis sie die Drachme gefunden hat. Und dann holt sie ihre Nachbarn zusammen und schmeißt auch ein Fest. Und sagt, hey, freut euch mit mir. Und dann heißt es wieder, und so wird Freude sein im Himmel, wenn ein Sünder Buße tut. Und die dritte Geschichte, wer kann mir sagen, wie die heißt? Der verlorene Sohn. Und da heißt es plötzlich anders, nicht ein Mensch, sondern da heißt es, ein Vater hatte 2 Söhne. Das ist schon mal überhaupt wow. Ja. Ein Vater hatte 2 schöne Söhne. Und dann beginnt die Erzählung dieses Gleichnisses mit dem jüngeren Sohn. Und der jüngere Sohn, der geht zum Vater und er will vom Vater, wie soll ich das sagen, der Sohn, der hat keine Beziehung mehr zum Vater. Er ist so enttäuscht, er ist fertig mit der Welt, er weiß, hier, das ist gar nichts mehr für mich. Und dann geht er zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und der Vater gibt ihm das Erbe. Und dann nimmt er das Erbe und er zieht in ein fernes, fernes Land. Er bringt so viel wie möglich Distanz zwischen sich und den Vater. Aber es ist sein Vater. Hier geht es nicht um etwas, was noch keine Beziehung hatte zu Gott, zum Vater. Und dann merkt er irgendwann, dass es ihm richtig schlecht geht, dass es ihm dreckig geht und er hat eine Sache im Kopf und sagt, ich bin hier am Verhungern und er war es wirklich. Nicht mal von den Schoten, die die Schweine fraßen, durfte er etwas nehmen. Also er hat die Schweine gehütet, aber er hat fast nichts zu essen gekriegt, jedenfalls weniger als die Schweine. Und so hat er gesagt, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm folgenden Vorschlag unterbreiten, folgendes bitten. Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er hat gewusst, der Vater ist gütig zu seinen Tagelöhnern und die haben genug zum Essen. Und so kommt er zurück und er geht zu seinem Vater und er sagt ihm das. Und jetzt stelle ich euch zunächst mal eine Frage. War eigentlich der Vater enttäuscht vom Sohn? Da steht nichts. Such nochmal, guck nochmal. Da steht nichts. Der Vater war nicht auf Distanz mit dem Sohn. Er war es nie. Er läuft ihm entgegen, als er ihn sieht. Da war eine andere Beziehung als mit den Schafen und mit den Drachmen. Das war ein Sohn des Vaters. Er gehörte zum Haus. Aber da ist irgendetwas passiert in der Geschichte mit dem Sohn, dass er so enttäuscht war, dass diese Distanz für ihn die einzige Lösung war. Ich muss weg, so weit wie möglich. Ich möchte euch was sagen. Daher hat zu mir gesagt, Helmut, pass auf. Enttäuschungen, wenn du nicht dich drum kümmerst, dann bringt dich das in Distanz zu mir. Nicht den Vater auf Distanz zu dir, sondern du guckst, dass du ferne von mir bist. Wie der verlorene Sohn. Und der verlorene Sohn hat es wirklich geschafft. Aber er hat doch eigentlich den Vater schon gekannt. Er wusste, wer der Vater ist. Er wusste, wie er ist. Er hat gewusst, er ist gütig zu seinen Tagelöhnern und. Was ist da passiert? Nun, wir alle, ihr Lieben, erleben Enttäuschungen. Wer ist noch nie enttäuscht worden? Nö. Noemi, wow, das ist ein Prachtstück. Jetzt habe ich doch noch den Knopf gefunden. Ja, wir alle werden enttäuscht. Wisst ihr, dass ich nicht nur, und wir denken, ja, nee, Gott enttäuscht mich nie, weil es gibt sogar Lieder drüber, Jesus enttäuscht mich nie und so weiter. Aber ihr Lieben, das stimmt nicht, dass wir nie von Gott enttäuscht sind. Manchmal, also nicht, dass Gott uns enttäuscht, sondern dass wir enttäuscht sind. Ja? Also manchmal ist es so, dass wir enttäuscht werden von einem Menschen schlimm behandelt, was weiß ich was. Wir ärgern uns darüber. Wir sind enttäuscht, dass Gott uns nicht geschützt hat. Wir sind enttäuscht, dass der Herr sich nicht auf unsere Seite stellt und es klarstellt, ich bin nicht schuld, sondern der. Kennt ihr solche Gedanken? Ja. Und dass der Herr mir nicht Recht verschafft für mein Erbe oder für das oder für jenes und so weiter. Und diese Enttäuschung, ihr Lieben, die lässt uns Abstand nehmen von Gott, ob wir wollen oder nicht. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir nichts dagegen tun, entfernen wir uns mehr und mehr. Das ist auch in der Beziehung mit Menschen. Wenn Menschen uns enttäuschen, wollt ihr gern diesen Menschen nahe sein? Ich meine, selbst wenn man in der Stadt ist und sieht den anderen dort drüben laufen und es ist nicht geklärt, ja, dann guckt man schnell weg, macht so, als ob man gar nie gesehen hat und hofft, dass der auch nicht mehr guckt oder wie auch immer. Oder sich gleich verhält wie ich. Wer weiß, wovon ich rede? Aber was ich sagen möchte, es gibt bei Enttäuschungen, solange ich in der Phase bin, enttäuscht zu sein, keine Nähe. Und wir müssen das bearbeiten. Wir müssen uns darum kümmern. Und diese Enttäuschung wirkt sich immer auch aus auf unsere Beziehung zu Gott. Ob wir das denken oder nicht, ja, das hat ja nur mit dem zu tun, ja, das hat nur mit dieser, wir sind enttäuscht in diesem Zusammenhang auch von Gott, dass ich diese Enttäuschung erlebt habe. Jemand eine Idee, ja, versucht mal in euch reinzufühlen. So. In diesem Zusammenhang hier hören wir dann die Geschichte weiter. Und zwar, da war der zweite Sohn. Und der zweite Sohn, der war zu Hause. Der war immer zu Hause. Der war immer beim Vater. Und der zweite Teil der Geschichte, wenn ihr die lest, Und mir geht es darum, manchmal hören wir der verlorene Sohn, wir wissen genau, wie es abläuft, es ist gut zum Evangelisieren oder was weiß ich wie. Aber hier geht's um uns, ihr Lieben. Zwei Söhne beim Vater. Und sie leben mit dem Vater. Der eine haut ab, okay, das ist der Böse, wie auch immer. Und der andere ist da geblieben. Und in dem anderen waren aber genau solche Enttäuschungen wie beim ersten, wie wir nachher erfahren. Dann kommt der Vater, nimmt diesen ersten Sohn völlig auf. Er lässt ihn nicht mal zu Wort kommen. Er überschüttet ihn mit seiner Güte, mit seiner Treue, mit seiner Barmherzigkeit, was er ja schon immer war. Und er nimmt ihn völlig an, gibt ihm das beste Kleid, schlachtet das Mastkalb. Und ihr Lieben, der Vater im Himmel, der feiert gern. Amen. Ja. Und er hält ein Fest und macht ein großes Festmahl. Und der andere Sohn, der im Haus ist und so weiter, ist aber auf dem Feld. Ich meine, das ist nicht schlimm, wenn wir dem Herrn dienen. Amen. Ja. Und wenn wir für den Herrn arbeiten, ist auch nicht schlimm. Aber der hat auch ein paar Dinge gehabt. Und zwar hat er sich eben geärgert. Er war enttäuscht, vielleicht, oder nicht nur vielleicht, ganz sicher, dass der Vater den ausbezahlt hat. Dass er das Gut vom Vater verschleudert hat, wie auch immer. Und die Geschichten, die er gehört hat. Aber er fragt dann, was ist da los? Da wird gefeiert, da wird getanzt und fragt einen Knecht. Und er hat gesagt, dein Bruder ist zurückgekommen. Und dein Vater hat ein Fest gemacht, er hat das Kalb geschlachtet. Und alles sind fröhlich, komm rein. Und er hat gesagt, ich gehe nicht rein. Und der Knecht geht rein, sagt dem Vater, da draußen ist dein anderer Sohn. Und der Vater geht raus zu diesem Sohn. Ja, der Vater sucht unsere Nähe. Egal wie wir drauf sind. Der Vater schaut nach uns. Er lässt uns nicht, der hat Sohn, also wie kann der jetzt und so weiter. Ja, ich meine, wisst ihr was, der Herr könnte sich den ganzen Tag aufregen, aber er macht's nicht. Und zwar über dich und mich könnte das, ja. Er macht's nicht, sondern er ist liebend, gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. Und wie gesagt, er feiert gerne, er isst gerne, er ist gern mit uns zusammen und er sucht unsere Nähe. Aber oft ist von uns eine solche Distanz da. Und selbst als der Vater rauskommt, bricht es aus ihm heraus seine Enttäuschungen. Das, wie er die Sache sieht. Aber was ich an der Geschichte sehe, ist, die beiden kannten den Vater und sein Wesen und wie er ist. Er war immer gütig, immer treu, immer erbarmend, immer freundlich, immer offen für alles. Er hat immer eingeladen, er war mit seinen Kindern gerne zusammen. Aber sie haben etwas entwickelt. Und ihr Lieben, in unserem Leben kann es leicht passieren. Und ich wurde irgendwie aufmerksam auf eine Geschichte, die wir in der Apostelgeschichte lesen. Paulus hatte ein Evangelisationsteam und sie waren unterwegs und es lief richtig gut. Menschen haben sich bekehrt und dann irgendwie wurden sie vom Heiligen Geist gehindert, dahin zu gehen, wo sie dachten, dass sie hin sollten. Und das ging nicht. Und dann haben sie was anderes probiert und das ging auch nicht. Und dann sieht der Paulus in einem Gesicht einen Menschen und er sagt zu ihm, komm hier herüber und hilf uns. Und sie gehen aus Mazedonien, ja, sie gehen nach Mazedonien, gehen dort rüber und haben manche Sachen gemacht, haben evangelisiert, Menschen haben sich bekehrt und so. Und dann kamen sie an einen Ort und da ist Folgendes passiert. An diesem Ort hat sich zunächst einmal eine Frau bekehrt mit ihrem ganzen Haus. Da gab es eine Gebetsstätte, dort sind die hingegangen, dann haben sie das Evangelium gesagt, dann haben sich die bekehrt. Ich weiß nicht, wen die vorher angebetet haben, aber sie haben sich bekehrt und haben das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus angenommen. Und dann gingen sie regelmäßig zu diesen Gebetstreffen. Und da war eine Frau, die hat sie lange, viele, viele Tage ist sie hinter ihnen hergelaufen und diese Frau hatte einen Wahrsagegeist. Und die hat die Wahrheit ausgesprochen über Paulus und über die Leute. Und hat gesagt, das sind die Knechte Gottes, die euch den Weg zum Heil sagen. Und es ging richtig, richtig lang. Also es heißt viele Tage. Und man kann sich daran gewöhnen. Ja? Hey, das sind Evangelisten, ihr müsst auf die hören. Amen. Aber irgendwann hat der Paulus gemerkt, da ist was faul, ja. Das ist nicht okay, ja. Und so dreht er sich rum und treibt diesen Dämon aus dieser Frau aus. Und dann ging's los. Und dann hat sich diese Frau war eine Sklavin von Herren, also von Sklaventreibern oder von Sklaven, die sich eine Sklavin halten. Und weil die so gut war im Prophezeien, haben die ausgebeutet, weil durch ihre Wahrsagerei haben die einen beträchtlichen Gewinn, steht da in der Bibel, also einen großen Gewinn gemacht. Und aus Angst, jetzt geht ihre Einnahmequelle kaputt, ja, haben sie einen Aufruhr gestartet in dieser Stadt, haben das ganze Volk aufgehetzt, sind vor den Kadi, also vor den Richter gezogen und dort wurden sie verurteilt, sie wurden ausgepeitscht, kamen ins Gefängnis, wurden eingesperrt im Gefängnis, im Innersten des Gefängnisses und die Füße in den Stock. Und dann versucht euch mal rein zu versetzen. Zwei waren da bloß, der Paulus und der Silas, ja, im Gefängnis. Paulus und Silas saßen im Gefängnis. Und ich kann mir so vorstellen und sagen, Silas sagt, Paulus, ich glaube, das war keine so gute Idee. Also, erstens mal hat die ja die Wahrheit gesagt. Das war nicht schlimm, was die gesagt hat, ja. Also, hättest du sie doch in Ruhe lassen können, dann wären wir nicht hier. Ich meine, die hatten Schmerzen, weil sie mit Ruten geschlagen worden sind, richtig ausgepeitscht worden sind. Die waren kaputt, die waren im Stock, sie konnten nicht mehr evangelisieren und so weiter. Aber könnt ihr euch vorstellen, dass da Enttäuschung kommt? Und dann heißt es im Wort Gottes, um Mitternacht aber. Das heißt, das hat ein Weilchen gedauert. Die hatten solche Gedanken. Die hatten sich mit den Dingen beschäftigt. Die haben sich ausgetauscht, was wohl blöd und was wie war und so weiter und was, warum der Herr sagt, geht hin, treibt die Dämonen aus, werdet auf Schlangen, auf Skorpione treten und nichts wird euch schaden. Und das hat uns aber doch ordentlich geschadet. Oder? So. Und wir haben gar nichts falsch gemacht. Aber um Mitternacht fingen Paulus und Silas an zu singen, anzubeten, den Namen des Herrn anzurufen. Sie haben den Herrn gepriesen und dann heißt es, und die Gefangenen hörten sie. Ich meine, die hätten ja um 8 Uhr singen können, ja. Aber doch nicht nachts um 12, oder? Ich meine, man kann doch auch denken, oder? Aber jedenfalls, die sangen und die sangen laut. Aber ihr Lieben, ich muss mir sagen, ihr Lieben, nichts ersetzt Lobpreis, Anbetung, die Nähe Gottes, ihn zu preisen, ihm zu danken, ihn groß zu machen und es nicht nur zu denken, sondern es laut zu singen. Das ist Gott zu nahen. Gott zu nahen, ihm seine Nähe zu suchen. Und ihr Lieben, ja, man kann auch leise singen, das ist auch okay, das will ich jetzt nicht sagen. Aber wisst ihr was, da liegt eine Power im Lobpreis. Da ist eine Power in der Anbetung. Bitte? Ja. 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 Und da geschieht etwas. Manchmal ist das offensichtlich. Oft sehen wir nicht, was geschieht in der geistlichen Welt, die ja realer ist als die natürliche Welt. Unsere Augen sind so fixiert auf die natürliche Welt, dass wir denken, es ist nichts passiert. Ich weiß nicht, ob mein Lobpreis was gibt. Der Lobpreis bringt uns in die Gegenwart Gottes. Es ist die Nähe Gottes. Aber wenn wir uns in unseren Gedanken bleiben, mit unseren Enttäuschungen, mit dem, was uns nicht gefallen hat, mit dem, wo wir nicht erklären können und so weiter, ihr Lieben, wenn wir da nicht aufpassen, distanzieren wir uns mehr und mehr, wie der zweite Sohn, der im Haus war, aber genauso meilenweit entfernt war vom Vater. Verstehen wir das? Nun, hier sehen wir eine etwas, was auch in der sichtbaren Welt eingeschlagen hat wie eine Bombe. Ich sag's mal so. Sie tatsächlich kommt ein Erdbeben und das Erdbeben war sehr gezielt. Ja. Da ist nicht das Gefängnis eingestürzt, sondern die Türen sind aufgesprungen. Und die zweite Wirkung dieses Gebetes, was da passiert ist, durch das Erdbeben, das Gott gesandt hat, ist, dass die Ketten von den Beinen abgefallen sind von Paulus und Silas. Ich meine, wie kann man so ein Erdbeben machen? So gezielt, ja. Jedenfalls, sie waren frei. Dann kam eine Erweckung in das Haus vom Philippus, dem Kerkermeister, der sich erst umbringen wollte. Und dann wurden sie freigelassen. Dann wurden sie öffentlich rehabilitiert, weil er gesagt hat, nee, die können uns nicht einfach wegschicken. Ich bin ein römischer Bürger, die sollen kommen und mich rausführen. Ja, war interessant, ja. Auch da, das ist mein Recht. Ja. Jedenfalls, okay, um was es mir geht, ist, ihr Lieben, und das hätte ich ein paar Worten sagen können, achtet darauf, wenn ihr enttäuscht seid. Achtet darauf, wenn ihr Mühe habt, sowohl mit Menschen oder mit Gott. Kümmert euch drum und kümmert euch so drum, dass es Auswirkungen hat, nicht nur für dich, sondern für die ganze unsichtbare Welt. Und das geschieht durch Anbetung, durch Nähe Gottes. Lass dich nicht aus dieser Nähe wegbringen, weil der Vater hat demonstriert bei dem ersten Sohn, der gekommen ist, ja, er hat ihn sofort angenommen. Wisst ihr was? Wenn du Gott um Vergebung bittest, kann er nicht anders als vergeben. Für ihn gibt's keine Alternative, ja. Wenn ihr eure Sünden bekennt, ja, werdet ihr euch vergeben. Das steht im Wort Gottes so oft. Oft vergibt er die Sünde, bevor wir ihn bitten. Interessant ist, die Sünde von diesem ersten Sohn, der gesagt hat, Vater, ich habe gesündigt gegenüber dem Himmel und gegenüber dir. Ja, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Da hat der Vater nicht gesagt, ich vergebe dir. Warum hat er das nicht gesagt? Meine Meinung ist, weil er ihm schon lange vergeben hatte. Wisst ihr was, wir laufen mit unseren Sünden rum, ich sag's mal so, mit den Dingen, die uns kaputt machen. Wir haben ein schlechtes Gewissen gegenüber Gott, aber der dir alle deine Sünden vergibt. Und er hat sie schon vergeben, bevor du ihn bittest. Dass wir ihn bitten, ist gut und ist schön. Das hilft aber mehr uns als ihm. Er weiß es. Er hat schon vergeben. Er hat nicht mal drauf reagiert. Und wenn wir wüssten, wie viel Sünden, die wir nie auf dem Schirm haben, die wir begangen haben, der Vater uns schon vergeben hat, ihr Lieben, dann könnten wir den ganzen Abend tanzen, singen, jubeln und preisen und den Herrn groß machen. Glaubt ihr das? Ja, so ist unser Vater. So diese zwei Jungs da, die hatten keine Ahnung, obwohl sie es von Vaterleib an, von Mutterleib an mit der Milch bekommen haben, wie ihr Vater ist. Und ihr Lieben, wenn ihr euch erinnert an eure Bekehrung, ich meine, unser Gott ist so gut, oder? Und die Freude, die er uns gegeben hat und wie er uns erfüllt hat mit Dingen und wir, wow, wow, wow. Und dann, wenn wir in unser Leben weitergehen, ja, kriegen wir schlechtes Gewissen, Leben so und so. Und es kommt Distanz von uns aus zwischen Gott und uns. Wie wir das brechen können ist, ich sag's nochmal, hört nie auf anzubeten, zu singen, den Herrn zu preisen, ihn groß zu machen. Ich möchte ganz kurz noch eine zweite Person ansprechen und das ist der David. Er war in einer ähnlichen Situation, während er ausgezogen ist zum Krieg, kamen sie zurück und das ganze Lager war niedergebrannt, alles geplündert, Frauen und Kinder weggeschleppt und das ist schon Schock genug, oder? Aber dann wendet sich die ganzen Freunde oder die mit ihm, mit denen er gekämpft hat, schon oft gekämpft hat, dieses Heer, relativ oder das kleine Heer von David, das er zusammengestellt hat, wirklich tolle Kämpfer und die haben sich alle gegen ihn gewandt und wollten ihn steinigen. Und wie kommt der David aus dieser Nummer raus? Ich meine, die alle wollen ihn steinigen. Ja? Und dann heißt es schlicht und einfach, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Psalm 73 heißt es, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und so geht er in die Gegenwart Gottes. Was macht er da? Ich meine, keiner weiß es besser wie David, was man da macht. Lob singen, tanzen, sich freuen. Was in der Situation? Ja, das Herz ausschütten vor Gott, ihn anzubeten, seine Nähe zu suchen. Und dann kommt er zurück und hat eine Lösung. Und er befreit alle Gefangenen, alle Kinder, alle Frauen werden zurückgeholt. Was für eine Kraft. Da war kein Erdbeben, nichts. Ja. Aber sie sind hin. Und haben das Heer der Philister, ich weiß nicht genau, welches Volk das war, geschlagen. Aber lasst uns das mitnehmen. Und Dina, ich möchte dich noch einmal bitten und Noemi, dass ihr nach vorne kommt und auf jeden Fall The Goodness of God singt. Und lasst uns einfach auch den Scheinwerfer Gottes in unser Herz hinein scheinen und fragt den Herrn, Herr, wo bin ich dem Feind auf den Leim gegangen? Wo sind Enttäuschungen? Wo sind Ärgernisse in meinem Herzen? Wo habe ich nicht vergeben? Wo habe ich Menschen nicht losgelassen und mich gefreut an ihrem Weiterkommen und mit dem, wo sie stehen und sie gesegnet? Herr, wo hat es Auswirkungen gehabt auf meine Beziehung zu dir? Ich will nicht, dass irgendetwas sich zwischen meine Nähe und dir schiebt. Und Herr, ich bete, berühre mein Herz, reinige mein Herz. Und ich will dich preisen, solange ich bin. Ich will jubeln über meinen Gott. Ich möchte ihm jauchzen, denn er ist mein Heil, er ist mein Glück. Er ist die Freude meines Lebens. Er ist für mich. Er verlässt mich niemals. Herr, du bist so gut. Deine Treue währt für ewig.